Nightshades, Nachtschatten, also hieß dieser Titel von und mit dem Vegetable Orchestra, das auch unter dem Namen Erstes Wiener Gemüseorchester auftritt. Und der Name ist Programm. Das Besondere an diesem ungewöhnlichen Ensemble ist, dass seine Mitglieder ausschließlich auf Gemüse musizieren. Also auf Gurken, Rettich, Kürbissen, Salatköpfen und ja, manchmal auch auf Tomaten. Welche Gemüsesorten bei diesem Stück nun wirklich beteiligt waren, das weiß ich nicht, aber vielleicht gibt ja der Titel den richtigen Hinweis. Demzufolge müssten Auberginen, Kartoffeln, Paprika und Tomaten dabei gewesen sein. Die gehören nämlich alle zur Familie der Nachtschattengewächse. Was es damit auf sich hat und wie man richtig gute Tomaten anbaut und züchtet, das weiß der Biologe Dr. Bernd Horneburg. Er lehrt und forscht in der Abteilung Genetische Ressourcen und ökologische Pflanzenzüchtung an der Universität Göttingen und er leitet das ökologische Freiland-Tomatenprojekt Petra. Guten Morgen, Herr Horneburg.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Fangen wir doch erstmal mit der Verwandtschaft an, Nachtschattengewächse. Was verbindet denn eigentlich Auberginen, Paprika, Kartoffeln und Tomaten, außer dass man vielleicht ein leckeres Ratatouille damit machen kann?
Ja, letztendlich die Zugehörigkeit zu der Familie der Nachtschattengewächse, der Solanaceen, wie Sie es schon gesagt haben. In der Tomatenzüchtung ist tatsächlich die Verwandtschaft zu den Kartoffeln häufig relevant, weil Tomate und Kartoffel Krankheiten teilen, wie insbesondere die Kraut- und Braunfäule.
Krankheit als Verwandtschaftsmerkmal, das ist interessant. Auf die Braunfäule kommen wir sicher später nochmal. Bleiben wir doch erstmal bei der appetitlichen und gesunden Pflanze. Sie befassen sich ja intensiv mit der Tomatenzüchtung. Was machen Sie denn da genau?
Wir sind bestrebt, Tomatensorten zu finden, neue Sorten zu entwickeln und zwar grundsätzlich mit der gesamten Wertschöpfungskette, um bedarfsorientiert zu züchten. Und die spektakulärsten Themen, sage ich mal, sind zum einen die Freilandeignung. Das hat ganz stark mit der Feldresistenz gegen den Erreger der Kraut- und Braunfäule Phytophthora infestans zu tun. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man sich meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, nicht mit der Entwicklung von Tomatensorten beschäftigen, ohne intensiv an Geschmack und Aroma zu arbeiten.
Was sind denn die Kriterien für eine gute Züchtung aus Ihrer Sicht? Also nicht Lagerungsfähigkeit und Festigkeit, wie es lange Zeit war, sondern Geschmack?
Angepasstheit an die Umwelt, in der man die Tomate anbauen will, um es allgemein zu sagen. Letztendlich, bedarfsgerechte Züchtung würde heißen, ich gebe Ihnen genau die Frage zurück. Herr Brandl, welche Eigenschaften muss eine Tomatensorte haben, die für Sie besonders interessant wäre?
Also für mich wäre es wahrscheinlich interessant, wenn ich habe keinen besonders grünen Daumen, glaube ich. Also wenn sie irgendwie ein bisschen nicht so sehr anspruchsvoll ist und wenn sie funktioniert und natürlich soll sie gut schmecken und soll draußen wachsen können, bei mir eher im Balkontopf, das wäre was Konkretes.
Ja, in der Tat haben Sie wichtige Sachen auf den Punkt gebracht, die für letztendlich viele Millionen Menschen in diesem Land relevant sind. Und ja, es ist in der Tat so. Also das Publikum, wenn Sie sich überlegen, wie viele Gärten gibt es in Deutschland? Es gibt keine guten Statistiken, es sind aber mehrere Millionen. Wie viele Leute haben Balkone, Terrassen zur Verfügung, in denen man in Eimern, Kübeln erfolgreich Tomaten anbauen kann? Hat man da ein Riesenpublikum? Und in der Tat, allgemeine Robustheit, einfache Anbauweise ist relevant, ganz klar. Ohne Geschmack geht nichts. Geschmack, Aroma sind also auch relevant. Und ab da wird es spezifischer.
Was ist denn der Vorteil von selbst angebauten Tomaten?
Der Vorteil liegt auf der Hand oder eigentlich noch besser zwischen Zunge und Gaumen. Wenn wir nämlich Tomaten selber anbauen, von Balkon bis zum großen Garten, können wir vollreife Früchte ernten. Das ist nicht das, was wir im Handel bekommen. Wenn wir einen guten Wochenmarkt zur Verfügung haben, bekommen wir Früchte, die an dem Tag früh morgens geerntet worden sind. Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann machen Sie sich den Spaß, fragen Sie mal, wann und in welchem Zustand wurde diese Frucht geerntet. Die sind in aller Regel unreif geerntet, mäßig reif, aber sicher nicht vollreif, genauso wie ich sie essen möchte. Da haben Sie den Vorteil im eigenen Garten. Sie haben einen zweiten Vorteil, Sie haben nämlich viel mehr Sortenauswahl. Wenn Sie Jungpflanzen kaufen, haben gut sortierten Jungpflanzenstand oder Jungpflanzenversand zunehmend, können Sie zwischen viel mehr Sorten wählen, haben eine größere Chance, die zu erreichen, die Ihren Qualitätsstandards entsprechen. Wenn Sie selber eine Jungpflanzenanzucht machen oder sich das teilen mit Gartenfreunden, dann haben Sie nochmal mehr Zugriff auf weitere Sorten. Und wir haben diese Möglichkeit tatsächlich ausgenutzt im ökologischen Freiland-Tomaten-Projekt, an dem ja auch Hausgärtner, Hausgärtnerinnen beteiligt waren und eben Betriebe, die für den Amateurbereich Jungpflanzen produzieren. Wir haben nämlich im Zuchtgarten grundsätzlich alles verkostet. Im kleinen Team, aber jede einzelne Pflanze im Zuchtmaterial, zwei Früchte. Und auf die Weise sichergestellt, dass nur die Besten in die nächste Generation, züchterisch die nächste Generation gehen, die dann am Ende zur Sorte wird.
Wer ist denn da die Jury?
Und dabei, die Jury ist, ja, die Jury ist in dem Fall, wir nennen das züchterische Sensorik, ein kleines Team, zwei, drei Leute vor Ort, die dann, ja, Sie können sich das vorstellen, vor einer Einzelpflanze stehen, weil diese Einzelpflanze ist einmalig, die gibt's woanders nicht nochmal. Und dann letztendlich eine Entscheidung treffen auf der Basis von zwei reifen Früchten. Dieser Prozess wird natürlich überall gemacht, wo im Netzwerk Leute verkosten und dabei die Entscheidungen treffen. Und die Ergebnisse werden dann zusammengefasst. Und letztendlich passiert dann das, was das eigentlich Spannende an der Züchtung ist, nämlich die Gewichtung. Wir haben jetzt über Freilandtomaten geredet. Ja. Das heißt, ein gewisses Resistenzniveau ist nötig. Wir haben gesagt, Amateurbereich, das hat uns erlaubt, direkt auf sensorische Eigenschaften, Saftigkeit, Geschmack, Aroma zu selektieren, ohne vorher alles wegzuschmeißen, was nicht fest genug ist, um eine Handelskette zu überstehen. Und daraus sind fantastische Sorten entstanden.
Und dann
aromatisch, fruchtig, saftig.
Tauschbörsen unter den Teilnehmern in dem Projekt.
Ja, das läuft auf jeden Fall und alle können natürlich das Material für ihre direkten Zwecke nutzen. Das verselbstständigt sich. Das ist, denke ich, das Qualitätskriterium für ein gutes gemeinschaftliches Projekt. Und ansonsten gehen Zuchtlinien an mich zurück, werden von mir wieder verteilt. So kann man sich das vorstellen.
Ja, Sie reden eigentlich jetzt, wenn Sie davon sprechen, eigentlich von den berühmten alten Sorten. Ist das richtig?
Jein. Also ja, natürlich rede ich auch von alten Sorten und Zufallsfunden etc. pp., aber ich rede immer auch von den allerneuesten Sorten. Züchtung bedeutet, eine möglichst große Ausgangsbasis zu schaffen und alles Verfügbare anzugucken. Vor dem Hintergrund wäre es sehr dumm, alte Sorten nicht anzugucken. Da kann man wirklich Schätze finden und das haben wir auch getan. Aber es wäre genauso dumm, nicht aktuelle Sorten anzugucken.
Wie alt sind denn diese berühmten alten Sorten? Ich meine, so ewig stehen Tomaten ja bei uns noch nicht auf dem Speiseplan.
Nehmen wir mal Sorten, die Sie finden können, wenn Sie im Frühjahr auf den Wochenmarkt gehen und Jungpflanzen für einen Hausgarten kaufen. Da könnte Ihnen Goldene Königin begegnen, als die vermutlich immer noch bekannteste gelbfrüchtige Salattomate. Die ist etwa 1880 in den USA entwickelt worden. Wenn wir nicht ganz so weit zurückgehen, besonders in Ostdeutschland wichtig, die Sorte Harzfeuer ist eine frühe Hybridsorte, die stammt von Anfang der 60er Jahre, hat immer noch eine große Bedeutung im Amateurbereich. Wenn wir weiter gucken, 70er Jahre, die Sorte Martina wird teilweise tatsächlich noch im Erwerbsanbau angebaut nach fast 50 Jahren und ist eine wichtige Elternsorte gewesen, wegen ihrer Qualität als Salattomate, wegen ihrer Frühzeitigkeit, auch im Freilandtomatenprojekt.
Ja. Ja. Schmecken denn Ihrer Meinung nach Freilandtomaten in jedem Fall besser als Gewächshaustomaten? Kann man das überhaupt so sagen?
Nein, das tun sie nicht. Das kann man so pauschal nicht sagen. Also die erste Frage ist sicherlich die Sortenwahl. Als zweiter Punkt kommt die Anbauweise. Und bei der Anbauweise gibt es unterschiedliche Aspekte. Wenn einer Tomate Temperatur, Wärme und Sonne fehlen, das Licht, um Photosynthese zu betreiben und anderem Zucker zu bilden, dann wird die nicht gut schmecken. Es kann also tatsächlich sein, in einem Gewächshaus im Folientunnel kann es auf der Temperaturseite kann es sogar einen Vorteil geben. Aber der Geschmack von Tomaten, das Aroma von Tomaten ist ganz stark durch sogenannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe beeinflusst. Die sind nicht alle positiv, aber die meisten positiven Aromakomponenten entstehen eben auf diese Weise. Die werden verstärkt gebildet, wenn die Pflanze Stress hat. Stress kann eine Bewegung sein. Die habe ich natürlich im Freiland viel stärker als in der geschützten Anlage, die vielleicht auch noch die Lüftung geschlossen hat. Das kann mal Temperaturstress sein. Das kann auch Wasserstress sein. All diese Punkte tragen zur Aromabildung bei.
Viel im positiven Wasser, Sinne, sagen Sie?
Absolut, ja.
Ah. Also das hätte ich jetzt gedacht, okay, ja gut, vielleicht ist es so ein bisschen wie Muskeltraining, nur übertragen auf Geschmack oder irgendwas, was dann da funktioniert. Eigentlich hätte ich gedacht, je ruhiger die Pflanze wachsen kann, desto besser kann sie sich vielleicht darauf konzentrieren, Geschmack auszubilden.
Das ist in der Tat nicht so. Also wenn die Pflanze diese Ruhe hat und die maximale Versorgung, dann wird sie mehr Assimilate bilden, die primären Pflanzeninhaltsstoffe, und das sind viele Zucker und Säuren. Aber die Komponente, die als Reaktion auf Fremdorganismen, auf abiotischen Stress kommen, die werden eben entsprechend weniger gebildet.
Also eigentlich
die Vielfalt,
spannend,
die Vielfalt,
ja,
also Reizreduktion, im Aroma, die fehlt dann. Mhm.
Ja. Reizreduktion ist nicht immer unbedingt nur positiv. Also auch die Tomaten ab und zu mal ein bisschen Stress aussetzen. Haben Sie denn eine
Absolut.
Lieblingstomatensorte?
Resi.
Resi, das kam jetzt ganz klar und deutlich. Ich weiß nicht, wie Resi schmeckt, werde ich aber mal probieren. Ja. Und was macht man mit Resi?
Man benutzt sie ganz stark in der Züchtung. Resi ist für mich ein Beispiel für ganz viele Dinge. Resi haben wir geschenkt bekommen, letztendlich aus privater Erhaltung, geht auf eine Zufallskreuzung zurück. Wir wissen also den Stammbaum nicht, wir wissen die Eltern nicht. Und was immer wir tun, ob wir uns Feldresistenz gegen Phytophthora angucken, ob wir auf der Suche nach interessanten Aromakomponenten sind, ob wir uns die Wurzeln angucken, immer wieder finden wir Resi. Und deswegen ist Resi zum einen eine tolle Geschmackstomate, nicht ertragreich, aber sehr robust, geht auch im Kübel, fantastischer, besonderer Geschmack und ist gleichzeitig im Stammbaum von vielen Sorten, die aus dem Freilandtomatenprojekt am Entstehen sind, enthalten.
Und wo bekomme ich Resi?
Also in der Tat kommen interessante Neuzüchtungen aus dem Freilandtomatenprojekt, sind in aller Regel sehr schnell über Culinaris, Saatgut für Lebensmittel, erhältlich. Ein Saatgut- und Züchtungsbetrieb, der aus einer Ausgründung, aus einem Forschungsprojekt von uns hervorgegangen ist und ist aber auch über verschiedene andere Kanäle erreichbar.
Also, dann suchen wir mal Resi. Dr. Bernd Horneburg weiß, was Gärtnerherzen wünschen, leckere Tomaten nämlich. Und er weiß auch, wie man sie züchtet. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.